hören die Rundfunksendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein Queerer Nerd-Podcast. Da Serena am Call ist, diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Basisdemokratie. Unser heutiges Thema ist auf Augenhöhe, Spiel ohne Leitung. Und heute reden wir über dieses Thema unter anderem, weil Jasmin zusammen mit Andrea, die wir ja auch schon mal in der Sendung hatten, ein paar Mal, unter dem Plot Bunny Verlag das Rollenspiel Gegen das Monster geschrieben hat.
Genau, das wird jetzt vor kurzem gecrowdfundet. Andrea war ja auch hier zu Gast mit der Sendung zu Monstern. Also da habt ihr sicherlich schon einiges drüber hören können. Wenn nicht, schaut nochmal zurück. Also sind wir dazu gekommen, uns mehr über spielleitungsloses Spiel Gedanken zu machen. Und wir gehen es heute wieder etwas breiter an und nehmen da auch ein paar King-Perspektiven mit rein. Und ausnahmsweise mal am Anfang der Sendung mag ich euch bitten, gerne die Sendung zu abonnieren, wo auch immer ihr gerade hört, und auch gerne zu teilen, weiter zu verbreiten. Gerade kommen wir nicht super regelmäßig dazu, aufzunehmen und zu produzieren. Und das bedeutet, wir verlieren Reichweite. Und gerade in einer Zeit sterbender Social Media könnt ihr uns da echt helfen, in Erinnerung zu bleiben, damit wir nicht von Sendung zu Sendung weniger gehört werden, weil das wäre doch schade irgendwie.
Genau. Vergesst uns nicht, nur weil ich nicht ganz so oft da bin. Und ja, was ist eigentlich spielleitungsloses Rollenspiel? Wir haben schon häufiger drüber gesprochen, aber noch nie im Detail.
Genau. Und prinzipiell ist es halt ein Spiel, bei dem die Rolle der Spielleitung, die müssen wir definieren, um sie erstmal rauszunehmen. Ja, durch die Regelmechaniken oder die anderen Spielenden ersetzt wird. Und bei einem Rollenspiel mit Spielleitung wird das Setting gesetzt, in die Spielleitung sich Optionen zur Welt, Handlung, Themen und so etwas ausdenkt, selbst entscheidet, bestehendes Settingsmaterial verwendet oder das Ganze eben auch mit Fragen oder Ähnlichem an die Spielenden gibt. Das ist eine Aufgabe, die oft in die Hände der Spielleitung fällt, zusammen mit natürlich SchiedsrichterInnen und Orga-Aufgaben.
Und beim spielleitungslosen Spiel dagegen übernehmen die Spielregeln für gewöhnlich diesen Teil des Optionensetzens und das Ganze in Form von entweder Fragen oder Würfeltabellen, eventuell als Minispiele. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und mit diesen Optionen wird dann entweder gemeinsam oder abwechselnd von den Spielenden ausgewählt, wie das Setting aussieht, wie die Optionen aussehen, wie das Spiel am Ende aussehen wird.
Genau, das sorgt dafür, dass natürlich einige spielleitungslose Spiele ziemlich spezifisch in dem sind, was sie wollen, wie ihr Setting aussehen kann. Natürlich gibt es auch welche, die eben die Gestaltung des Settings nochmal mehr in den Mittelpunkt stellen, aber letztlich ist es eben oft, wenn die Regeln das übernehmen, ein Set von Optionen, aus denen alles entsteht. Was jetzt nicht heißt, dass es Arm- und Abwechslung ist, aber es macht halt oft schon etwas Spezifisches. Mhm. Und ja, bei Spielen mit der Spielleitungsrolle gibt es halt dort mehr Deutungshoheit, aber auch eben Verantwortung für den Spielfluss und insgesamt so die Story und ihre Kohärenz.
Ja, in spielleitungslosen Spielen ist es eher so, dass diese Verantwortung geteilt wird. Von allen Spielenden, die dabei sind. Das heißt, alle müssen diese Verantwortung übernehmen, alle müssen aufmerksam sein und alle müssen sich einbringen in den Spielfluss, in die Story. Und alle haben gleich viel Deutungshoheit.
Ja, und gute Regelwerke helfen einem dabei, die dafür ausgelegt sind.
Ja, aber es gibt manchmal Personen, die am Spieltisch sich auch einfach gerne berieseln lassen möchten, die Verantwortung scheuen, für den Genuss anderer mit verantwortlich zu sein. Und da sind dann die SL-losen Spiele vielleicht eher nichts. Wobei ich dafür plädiere, da wenig Ängste zu haben, sage ich mal so. Klar, wenn man keine Lust hat, ist es eine Sache. Wenn man Sorge hat, dass es einem zu viel ist, da habe ich das Gefühl, die braucht man oft nicht haben. Dadurch, dass man es gemeinsam trägt und dadurch, dass die Spielregeln auch oft sehr viel mitgeben, wie man damit umgehen kann und sehr viel Hilfestellung leisten. Man steht einfach nicht alleine damit an der Bürde, sondern oft spürt man das gar nicht, sondern diese gemeinsame Übernahme von Verantwortung schafft dagegen so ein Gemeinschaftsgefühl, sodass man das Gefühl hat, gemeinsam etwas zu tragen.
Ja, und ich finde auch der höhere kreative Input, den man bei einem Spiel hat, dass so ein Spiel hat, und einfach auch dieses geteilte, wir zusammen erschaffen etwas, ist ein Gefühl, das nochmal mehr rauskommen kann bei Spielen, in denen man diese Verantwortung teilt, als bei Spielen, wo man eben mit einer Rolle drin ist und die Spielleitung dann halt nochmal mehr das Sagen hat auf eine Art oder mehr Input reinbringt. Das kann natürlich auch sehr erfüllend sein. Ich glaube, die allermeisten Rollenspielenden kennen es auch, selbst wenn sie nur mit Spielleitung spielen. Dieses Gefühl von erzählen gemeinsam eine Geschichte. Aber ja, diese Art von Kreativität kann halt eben nochmal speziell gefördert werden, indem man die Rolle der Spielleitung rausnimmt. Und ich würde auch sagen, so wenn man sich mit spielleitungslosen Spielen beschäftigt, zeigt es auch auf, was die Spielleitung alles eigentlich so macht und kann da auch eine Wertschätzung schaffen, sozusagen, was passiert hier eigentlich alles im Hintergrund, wenn man sonst wenig in der Spielleitungsrolle ist. Aber es kann auch Hürden abbauen, selber eine klassische Spielleitung zu übernehmen, wenn man eben schon Teil dieser Aufgaben gemeinsam in einem spielleitungslosen Spiel erlebt hat.
Ganz genau. Ich denke auch, für viele sollte es eigentlich mal ein Anreiz sein, ein spielleitungsloses Spiel ausprobieren, wer es noch nicht hat, wer es noch nicht kennt. Und ja, einfach mal zu sehen, welche Optionen es noch gibt, bin ich großer Fan von.
Ja klar, Rollenspiel mit Spielleitung kann sehr, sehr vielseitig sein, aber es gibt eben noch mal ganz andere Spieldynamiken, die man erkunden kann. Und das finde ich auch als einen Design-Space interessant, so zu sehen, was ist mit Rollenspiel noch möglich, mit dieser Konversation als Grundform.
Ganz genau. Und auch die Perspektive wird noch erweitert und bringt einem vielleicht auch für das Rollenspiel mit Spielleitung dann wieder neue Perspektiven und neue Handlungsoptionen.
Ja, und selbst wenn nicht, es kann eben auch für sich Spaß machen und man lernt halt einfach weiteres Spiel kennen. Nur weil man Poker spielen kann, muss man es gar nicht mögen, umgekehrt und sowas. Aber die können auch separat stehen, auch wenn sie eben ähnliche Grundtechniken verwenden. Aber ich rede jetzt halt auch nicht zum ersten Mal darüber, unter anderem war ich auch bei Plot Bunny sozusagen schon zum Gegenbesuch in einem Stream. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinhören, erfahrt nochmal Dinge, die wir heute ja nicht so im Detail besprechen, einfach weil wir uns da ein bisschen auch koordiniert haben, dass man nicht immer wieder dasselbe hört und erzählt. Insofern, es lohnt sich auch da reinzuschalten. Link findet ihr in den Shownotes. Ja, lass noch einen Blick auf die Rolle der Spielleitung weiterhin werfen, weil die gilt als total üblich. Im traditionellen Rollenspiel ist sie einfach dabei und ich finde es auch zutreffend sozusagen, das traditionelle Rollenspiel als Spielleitung, weil es eben total auf D&D aufbaut, was im Pen and Paper geschehen ist, und da hatten eben auch schon die Vorgänger Spiele eine Spielleitung, also Brownstein als so ein Protolab hatte eine Spielleitung, eine Schiedsrichterfunktion, ähnlich wie die ganzen Co-Sims, also so Kriegsspiele, die auch dann SchiedsrichterInnen hatten, die eben spezielle Manöver und so ausgewertet haben, und das Dungeons & Dragons ist halt mit der Spielleitung gewachsen und hat sich nie davon entfernt. Also es gibt diese Rolle schon immer und D&D ist halt einfach so das prägende Kernmedium.
Ja, wenn man allerdings vom Pen and Paper einmal weggeht und nur das Wort Rollenspiel nimmt und einen Schritt zurück weiter in die Kindheit geht, dann kommt man zu Rollenspielen, die überhaupt keine Spielleitung haben, die meisten von uns wahrscheinlich als Kinder in irgendeiner Weise gespielt haben. Wenn nämlich Kinder einfach aufeinandertreffen und sagen, wir spielen jetzt irgendwas, und jedes Kind nimmt einfach irgendeine Rolle ein und man spielt los. Das hat keine Spielleitung, es gibt niemanden, der entscheidet, außer man hat jemanden dabei, der sich unbedingt durchsetzen möchte. Und es gibt manchmal Regeln, wie es abläuft, aber meistens entstehen die Regeln und die Dynamiken im Spiel werden dabei austariert oder werden kurz vorher gemeinsam besprochen und festgelegt.
Ja, es gibt da bestimmte Spiele, die halt Rollen und Erwartungen mitbringen. Also sowas wie dieses Haushalt, Familiespielen, Kaufmannsladen, Räuber und Gendarm. Da gibt es halt immer schon Rollen, die man annehmen kann, wo man sagt, ich spiele heute den Hund oder sowas. das ist dann halt auch etwas, was im Rahmen dieses Spiels dann passiert und wo diese Rolle schon Erwartungen mitbringt. Also da gibt es eben auch in diesen Kinderrollenspielen so Genres oder Kernregelwerke, wie man es so nennen kann, Archetypen.
Ja, Archetypen, glaube ich, am besten. Und ja, wenn man das mit einbezieht, dann haben sehr viele von uns schon spielleitungslos Rollen gespielt, ohne dass es uns so bewusst war in unserem, ich sag mal, erwachsenen oder zumindest älteren Prozessen.
Ja, weil man es dann irgendwie doch hinter sich lässt, aber es ist dann schon eine ähnliche Dynamik. Ja, und es gibt auch ganz andere Wurzeln von Rollenspiel, die wir hier ansehen können. Zum Beispiel Lyric Games. Da hat bereits in den 1960ern Yoko Ono ja Grapefruit geschrieben, was ein experimentelles Buch ist, das im Grunde so Texte hat, die einem etwas in einem auslösen sollen und dabei ja die Form einer Spielanleitung haben. Und schon das Lesen, darüber nachdenken ist Teil des Spiels. Und es gibt da eben keine klassische Spielleitungsrolle, sondern eher die Rolle der Designerin und die der Spielenden. Und natürlich kann man Lyric Games auch so machen, dass da noch eine andere Dynamik weiter daraus entsteht. Aber seltenst haben die eine klassische Spielleitung und oft ist es eben schon, dass durch das Lesen eine Rolle ersetzt werden, der Inhalt des Spiels ist.
Und auch viele Computerspiele laden zum Rollenspiel ein und auch zum Mitfühlen des Spiels. Und gerade da beim Multiplayer kommt es tendenziell auch ohne SL aus. Also gerade im Multiplayer hast du eben verschiedene Mitspieler, die alle auf einer Ebene stehen und zumindest keine aktiv anwesende Person ist die Spielleitung. Man kann vielleicht behaupten, dass das Spiel die Rolle der Spielleitung mit übernimmt. Da sind wir dann aber wieder bei die gesetzten Regeln ersetzen die Spielleitung. Denn dass das Spiel vorgibt, würde ich an dieser Stelle dann eher im Sinne der Spielregeln betrachten, die den Rahmen setzen.
Ja, ja klar, also es ist etwas, was die Rolle einer Spielleitung simuliert. Bei Baldur's Gate sehr direkt.
Bei anderen weniger, genau.
Ja, aber es gibt ja halt so hier World of Warcraft Rollenspielserver, wo es halt schon eine Moderation gibt, die Rollenspiel durchsetzt, aber dann keine klare Spielleitung in der Regel, sondern die Quest sind immer noch die des Spiels und man rollenspielt halt drumherum in sehr vielen so Server.
Ja. Und dann gibt es noch den schönen großen Bereich der Briefspiele.
Die haben auch schon lange Geschichte. Also zum Beispiel schon die Bronte-Schwestern, also berühmte Autorinnen 1900, haben Briefspiele gespielt, in denen sie Worldbuilding betrieben haben und da aufeinander aufgebaut haben. Und es wurden offensichtlich auch Metagespräche neben dem Schreiben geführt. Also sozusagen, es gab Gedanken, Absprachen und dann wurde praktisch als Spielhandlung daraus dann der nächste Brief geschrieben, der in ihrem Universum da abgeschickt wurde.
Ja, diese Art von dem Schreiben mit Regeln, also kein Godmodding, nicht die Handlungen und Gefühle der Figuren von anderen beschreiben, auf dem schon gesetzten aufbauen. Diese gleichen Regeln gibt es auch heute noch in Textrollenspielen, die damals schon verwendet wurden.
Genau, das ist jetzt halt nicht nur in Textchats, die sich mit Fantastik beschäftigen, so, sondern auch im Sexting gelten im Grunde ähnliche Regeln. Oft da eben, also das sind klassische Konsentregeln, du beschreibst halt nicht, wie ich handle, weil das wäre ein Eingriff in mich und meine Autonomie. Und letztlich sind es aber sehr, sehr ähnliche Regeln, die eben klare Bereiche dessen, was beschrieben werden darf, abstecken. Und auch wenn die nicht so explizit genannt werden, sind die doch als eine Kulturtechnik irgendwie auch einfach weitervermittelt worden.
Aber ja, wenn wir das alles mit einnehmen, die Rollenspiele von Kindern, Briefspiele, Lyric Games, PC-Spiele mit reinnehmen, Sexting mit reinnehmen, dann haben wir sehr viele Bezugspunkte zu spielleitungslosem Spiel und den Dynamiken, die es da gibt, sodass die meisten von uns wahrscheinlich irgendeinen Bezugspunkt schon haben.
Ja, und vor allen Dingen Leute, die bisher nicht Rollen spielen, haben eventuell Anschlusspunkte an Dynamiken ohne Spielleitung, die ihnen fast leichter fallen, als eben die neue Dynamik mit Spielleitung zu lernen.
Ganz genau.
Kann man jetzt natürlich nicht ständig beobachten, aber eben wenn Leute neu zum Rollenspiel kommen, ist halt manchmal dieses Erzählen mit Spielleitung tatsächlich eine Hemmung, die sie überwinden müssen oder wo sie halt merken, okay, das ist was Besonderes hier. Und mit dem Spielleitungslosen können sie halt auch leicht reinsliden aus keine Ahnung, ihrer Fanfiction-Welt oder was auch immer sie zuvor gemacht haben. Lassen sich eben Bezugspunkte herstellen.
Und ich meine, im klassischen Boardgame einfach, dass ein Spiel mit Figuren auf einer Karte, auf einem Board, wo die Regeln gelesen werden und alle gleichzeitig damit beschäftigt sind, die Regeln einzuhalten und umzusetzen. Auch da kann man ja direkten Bezugspunkte setzen für spielleitungsloses Spiel.
Genau, die mit Spielleitung sind da ja tatsächlich eher selten. Genau. Das gibt sie, aber die sind seltener.
Und bei Leuten, die nur Casual-Spiele spielen, ist es seltener, dass die Spiele mit Spielleitung überhaupt kennen.
Ja. Und ja, es ist halt, glaube ich, auch im Kink-Bereich, um da mal überzuleiten, so, dass viele sich vorstellen, dass es eine klare Spielleitungsrolle gibt. Also es ist halt so anscheinend.
Mhm.
Und ich würde sagen, das stimmt natürlich nicht umfassend. Einfach weil es so extrem facettenreich ist.
Da muss ich dir auch extrem zustimmen. Es wird tatsächlich, wenn über Kink-Sachen gesprochen wird, sehr oft von auf Augenhöhe gesprochen, um es davon zu unterscheiden, wenn ein Machtgefälle besteht und wenn etwas in einem Machtgefälle stattfindet. Weil das so als Default gilt, als vorausgesetzt, dass wenn Leute miteinander in einem Spiel sind, in einem BDSM-Spiel sind, dass dann auch Machtgefälle irgendwie da sein sollte, dürfte, man das erstmal annehmen muss.
Ja, und das halt auch in teilweise Alltagsinteraktionen auf Workshops, Stammtischen und so noch immer bei einer Trennung von oben und unten Spielenden gemacht wird und da auch schon so eine Erwartung ist, dass da nicht ganz Gleichwertigkeit da ist. Also auch hier gibt es einen Default, dass man davon ausgeht, dass eine bestimmte Rollenverteilung vorherrscht, die aber nicht notwendigerweise so sein muss. Magst du mal ein Beispiel geben, wie dieses auf Augenhöhe verwendet wird?
Ja, mein Lieblingsbeispiel oder Hassbeispiel ist so ein bisschen das Fesseln auf Augenhöhe. Viele, wenn sie in Bondage sich üben wollen als Hobby oder einfach zum Lernen, betreiben das auf Augenhöhe. Da muss kein Machtgefälle aufgebaut werden, um Knoten zu üben, auch nicht, wenn ich das an einer anderen Person mache. Und da gibt es dann sehr unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt Leute, die das machen, das dann nur zum Üben der Technik. Und eigentlich ist Bondage, also wo für sie das beginnt, dass es ihnen mehr gibt als ein reines technisches Üben, beginnt erst da, wenn ein Machtgefälle mit eingenommen wird, mit einbezogen wird. Und für andere hat das einfach keine Relevanz. Und wo wir zu dem Hassthema kommen, ist, dass bei vielen Leuten es braucht kein Machtgefälle für mein Bondage, so unvorstellbar für einige ist, dass ja Gespräche schwierig werden.
Genau, dass sie einfach komplett überrascht sind. Wie geht das denn ohne? Wie macht ihr das dann?
Mhm.
Und
wie betreibt ihr denn Bondage ohne Machtgefälle? Wie soll das denn gehen?
Genau,
die Person im Seil ist doch halt, ne, die wird ja irgendeiner Weise fixiert. Das ist doch direkt ein Machtgefälle. Und ich stehe auch immer genauso schockiert und überrascht vor den Leuten so, nein, dass eine Person körperlich fixiert ist, macht noch überhaupt kein Machtgefälle psychisch aus. Das sind sehr unterschiedliche Dinge.
Zumindest nicht notwendigerweise, das ist halt auch mal eine Findensfrage, aber ja, im jetzt Shibari, das heißt japanisches Bondage, was jetzt beinahe D&D-Status in seiner Verbreitung in der Bondage-Szene hat in vielen Bereichen, also sozusagen, das ist das Default, das ist das Vokabular, das man verstehen muss, um Ratgeber zu verstehen, wie man halt eben auch, wenn man sich tiefer mit Rollenspieltheorie beschäftigt, irgendwann lernen muss, fließend D&D zu sprechen, ist, wenn man tiefer ins Bondage-Game einsteigt, Shibari-Vokabular extrem hilfreich, selbst wenn das gar nicht der eigene Stil, das eigene Lieblingssystem ist, muss man so auszudrücken. Mhm. Und ja, ich finde da sehr viel Vergleichbares von Leuten, die halt komplett überrascht sind, dass es was anderes als klassische Spielleitungsrollen im Pen and Paper gibt.
Ja, ja.
Und man kann über diese Überraschung auch hinwegkommen, ohne Abneigung zu entwickeln. Das ist absolut möglich. Und,
das ist absolut möglich.
Und bereichert oft auch die Perspektive.
Das bereichert immer die Perspektive, wenn das möglich ist.
Sozusagen, wenn ihr jetzt auf einer dieser beiden Seiten seid und halt so, ja, das klingt total einleuchtend mit dem Sein, dass es nicht kein Machtgefälle rein sein muss, aber Rollenspiel braucht so eine Spielleitung. Oder umgekehrt so, ja klar, natürlich, Spielleitungsspiel ist cool, aber Shibari braucht auf jeden Fall Machtgefälle und dann vielleicht eben den den Schritt, die Transferleistung machen und einfach mal sozusagen dieses, man kann Dynamiken auch modifizieren und anders auslegen und dieselbe Technik für unterschiedliche Dinge nutzen, ist, glaube ich, etwas, was ja in Kink und Rollenspiel hilfreich ist, um mal wieder Thema zu haben. Muss sich halt eben lohnen, ein bisschen einen Mainstream aufzubrechen und zu sehen, was da drunter ist, um halt dieselbe Sache mit der Spieler, die wir anfangen hatten, hier aufzugreifen. Wo liegt denn die Verantwortung für das Gelingen einer Session beim BDSM?
Jetzt könnte man natürlich so mit der Spielleitungsperspektive davon ausgehen, dass die Top-Person das trägt. Und zu gewissen Teilen mag das so sein. Aber man kann natürlich auch denken, dass die Aufgabe von der Bottom-Person ist, die Bedürfnisse der Pop-Person zu erfüllen. Aber diese Sichtweise bringt einen im Prinzip nicht viel weiter. Wir müssen mehr Optionen eröffnen, um auch nur eine geringe Bandbreite von dem, wie BDSM ausgelebt wird, betrachten zu können.
Genau, es ist selten so klar aufgeteilt und so eindeutig. Und wie auch beim Pen and Paper, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass alle eine Mitverantwortung tragen und es verschiedene Aufgabenfelder gibt, die man aufteilen kann. Und da finde ich es hilfreich, nicht nur dominant und submissiv beziehungsweise top und bottom zu betrachten, sondern vier Felder aufzumachen, nämlich oben und unten und aktiv und passiv. Und das bis zu einem gewissen Grad zu trennen.
Und wer jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf hat, wir dröseln das jetzt auf.
Genau. Und ich würde sagen, aktiv bedeutet, man bringt Handlungselemente ein und passiv, man reagiert darauf. Beispiel, jemand ist aktiv und oben. Dom stellt eine Aufgabe, zum Beispiel. Sadistin entscheidet, Schmerzen zuzufügen. Das sind aktive Handlungen, die von einer oben spielenden Person ausgehen.
Aktiv unten. Ein Sub leistet vorauseilenden Service, also Dinge, die vielleicht irgendwann mal abgesprochen wurden, die schön sein könnten für das Spiel, werden einfach getan, ohne dass gesagt wurde, tu das jetzt. Das ist eine aktive Entscheidung dieser Person, etwas jetzt auszuführen, als entweder Einladung zu einem Spiel oder einfach nur als nette Geste, was auch immer.
Oder als Teil des Spiels. Auf jeden Fall ist es aktiv, auch von einer unten spielenden Person.
Genau. Genauso ein Brett, also eine Person, die eher, ich nenne es mal, widerspenstig spielt und Anreize geben möchte, um Spielanlässe zu schaffen, unternimmt irgendwelche Frechheiten, um eben der oben spielenden Person mitzuteilen, ich möchte ins Spiel einsteigen, ich habe Interesse daran, dass du auf meine Anreize hier reagierst.
Genau, und bringt ein aktives Element in die Handlung ein. Und dann geht es eben weiter durch die Reaktion. Und da haben wir halt zum Beispiel dann direkt mit passiv und oben spielend, dass ein Brett-Tamer, also eine Person, die gerne mit Brett spielen möchte, auf dieses Spielangebot reagiert und eben entweder sich darüber amüsiert oder eine, in Anführungszeichen, Strafe verhängt.
Oder verbal kontert, wie auch immer.
Genau, einfach damit weiterspielt. In die Reaktion geht und das Handlung, sozusagen die Handlung weiterspinnt, die eingebracht wurde von der unten spielenden Person.
Und genauso eine Dom-Person reagiert auf das Angebot oder denn die Serviceleistung von der Sub-Person mit Lob oder Bestrafung, falls es nicht das Richtige war, mit irgendeiner gearteten Reaktion, wie sie das fand und die auch wiederum das Spiel weiter voranbringt.
Genau, und passiv unten gibt es natürlich auch. Und zum Beispiel, Masochistin lässt sich auf eine Session ein, also gibt sich halt hin und lässt die sadistische Person halt machen, was eben gemacht werden soll und erlebt das halt mit und reagiert eben mit wahrscheinlich sehr körperlichen Reaktionen im Moment.
Und genauso eine Sub-Person befolgt die gerade aktiv gegebenen Anweisungen. Auch das ist ein Passiv-Unten-Spiel.
Genau, und so entstehen halt auch unterschiedliche Verantwortungsbereiche, die nicht entlang des DS-Gefälles verlaufen müssen. Also es heißt nicht, dass die Top-Person immer den Anlass gibt und die unten spielende Person immer reagieren muss, sondern man kann miteinander aufeinander reagieren und das bringt halt jeweils eben unterschiedliche Erwartungshaltungen auch mit sich und idealerweise hat man da klar, was man voneinander erwartet, wie man miteinander spielen möchte. Und nach meinem Erfahrungswert ist es halt auch so, dass nicht rein passive PartnerInnen gewünscht werden auf keiner Seite oder rein aktive, sondern dass alle eben immer ein bisschen auch Elemente reinbringen wollen.
Ja. Für gewöhnlich wollen alle Personen in ihre Kink-Beziehungen ja Anreize schaffen dürfen, in ein Spiel einzusteigen oder ein Spiel zu gestalten. Und damit tragen auch dann alle Mitverantwortung für das Gelingen.
Genau, und auch für die Wahl richtiger Zeitpunkt und so. Und ja, Spielerlernende können entsprechend fast immer von allen Rollen ausgesprochen, angenommen, abgelehnt werden. Und ja, letztlich alle haben Mitverantwortung für das Gelingen der Session, wie wir eingangs sagten. Und ja, natürlich ein paar Sachen finden auf der Metaebene statt. Also selbst die Aussage, ich möchte wie ein Gegenstand behandelt werden und entsprechend passiv sein, ist eine, die eben in Vor- und auch Nachgesprächen und so etwas austariert wird und eben ja diese Gespräche drumherum, Aftercare, Konsentfindung gehören auch zur Verantwortlichkeit der Spielenden, also aller Beteiligten an dieser BDSM-Session. Und natürlich auch prinzipiell im Rahmen von Session Zero und Nachbesprechungen auch zu allen Verantwortlichen einer Pen-and-Paper-Session, um das direkt vorwegzunehmen.
Ganz genau. Also selbst wenn man komplett passiv und unten spielen möchte, trägt man immer noch die Verantwortung, seine Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren und auch die des Gegenübers einzuhalten und zu bedenken, wenn es darum geht, ich sag mal, Anforderungen zu stellen oder halt Wünsche zu äußern, etc. Und da, ja, würde ich fast sagen, dass wir BDSM-Sessions fast eher als freies Spiel sehen.
Ja, es ist schon sehr free-for-me. Also man einigt sich vorher auf ein Regelwerk und das ist in der Regel halt kein System, sondern eins, auf das man sich hier direkt geeinigt hat und dann werden Rollen im Spiel übernommen. Jetzt nicht notwendigerweise Rollen im Sinne von, ich habe einen Charakter, sondern Rollen im Sinne von, ich habe eine Aufgabe.
Und natürlich, DS-Konstellationen, die viel mit Machtgefälle und submissiven Personen und dominanten Personen arbeiten, laden eher dazu ein, den Spielleiter gleich Dom-Vergleich zu machen. Es gibt aber auch noch sehr viele andere.
Ja, wir haben auch in zwei Folgen bereits darüber gesprochen. Eine ist, sind alle SpielleiterInnen Doms? Und dann das Gegenstück dazu, sind alle SpielleiterInnen Dienstboten? Und da gehen wir sozusagen auf die vergleichbaren Aspekte von eben ja, Machtgefälle, Dominanz, Service und so etwas ein. Und da könnt ihr noch mehr über diese Sachen hören, wo es eben direkt Vergleich mit der Spielleitungsrolle gibt.
Genau, auch beides sehr gute Folgen. Immer wieder zu empfehlen. Aber ja, die Verantwortung wird von den Rollen jeweils unterschiedlich ausgefüllt. Und vielleicht ist es spannend, darüber nachzudenken, wie man diese aufbrechen kann.
Also ich als Spieldesignerin und Brad finde das spannend.
Same. Also es wäre dann Dom- oder Top-loses BDSM. Und ich muss auch sagen, da ich fühle mich da auch relativ zu Hause in dem Bereich. So rein, so Spanking aus sadomasochistischer Freude zum Beispiel. Es gibt passiv und aktiv. Einer spankt und der andere wird gespankt.
Ja.
Heißt noch lange nicht, dass man ein Machtgefälle braucht. Man kann halt auch ohne spielen. Man kommuniziert ja nur anders. Also wie auch beim spielleitungslosen Rollenspiel muss die Metaebene direkter angesprochen werden. Also man kommuniziert nicht mehr durch seine Rolle, sondern man redet halt einfach sehr konkret und direkt miteinander, was gerade gewünscht ist.
Genau, was möchte ich, was gerade jetzt im Spiel passiert? Wie fühle ich mich damit? Da gibt es halt niemanden, der die Aufgabe hat, das zu moderieren oder sowas, sondern man muss selber wirksam werden und sprechen. Und das kann Leuten eventuell ein bisschen die Immersion nehmen oder hier in diesem Fall vielleicht ein bisschen den Subspace, den sogenannten, also das Absinken in so einen Moment, weil eben eine andere Form noch da ist und man eben nicht dieses ich gebe es komplett ab Moment hat. Aber es kann eben dennoch erfüllend sein.
Genau, und nicht jedes Spiel, weder im BDSM noch im Rollenspiel, im Pen and Paper Rollenspiel, erwartet Immersion.
Ja.
Nicht jedes möchte Immersion. Und auch ohne Machtgefälle ist Immersion möglich.
Ja, man kann sich immer noch involvieren. Und ich denke auch, dass es dafür andere Erfahrungen ermöglicht. Also wie spielerloses Rollenspiel ermöglicht halt eben eine andere Art von Kollaboration. Das ist auch hier möglich, indem man halt direkt anspricht von, hey, ich würde gern das und das. Es hat sich für mich gerade so angefühlt. Das ist etwas, was für manche Rollenkonstellationen einfach ein bisschen auch tatsächlich den Flow brechen würde. Mhm. Aber eben in dieser Art von Spiel total hilfreich und möglich ist und eben auch so dieses mehr eine klare Absprache darüber, was wollen wir an Schlaggeräten und sowas verwenden und solche Sachen. Da kriegt man halt eventuell eben die Erfahrung, die halt eben schmerzfokussiert ist, die auf einem gerade in der heutigen Tagesform zugeschnitten und sehr, sehr fein abgestimmt sein kann. Mhm.
Ja, man kommt vielleicht nicht in einen Subspace, aber man kommt dafür vielleicht in einen anderen Space, den man auf ähnliche, andere, neue Weise genießen kann.
Ja, es ist Endorphinrausch ist auch was Angenehmes und Lustschmerz ist auch ein Konzept, das sich ohne Machtgefälle umsetzen lässt. Mhm. Ja, also die Kommunikation ist aber dabei halt oft direkter und oft auch verbaler. Also ist man nicht nur, wir reagieren auf die Zeichen des Körpers, sondern
wir kommunizieren direkt mit Worten.
Genau, und die Ebene der Worte dient dann halt auch nicht mehr dazu, die Rolle zu bestätigen, sondern ist einfach eine Steuerung des Spiels. Und wenn man eben nicht dadurch auch noch Dominanz und Unterwerfung vermitteln muss, nimmt das halt auch einfach Energie raus, die man für anderes frei hat oder Kapazität. Und die Kommunikation wird klarer und direkter. Also ich würde es vergleichen mit der In-Character-Ebene, wie man sie in Pen and Paper und LARP hat, und die fällt dann hier halt weg. Ja. Ist nicht dasselbe. Ich möchte nämlich sagen, dass alle Leute, die eben mit einem Machtgefälle spielen, in Character sind gerade, aber es ist eine Kommunikationsebene, die leichter wird, um manche Dinge direkt anzusprechen.
Ja. Wobei für manche Leute vielleicht auch schwieriger. Manche kommunizieren lieber über die nonverbale Ebene in ihrem Space.
Ja, oder sprechen halt direkt eine Rolle. Ja klar, das
ist absolut. Genau, das ist für manchen fällt das leichter, anderen fällt das schwerer und da ist es dann eben, wer möchte was und warum? Und das ist ja, was man vielleicht entweder im Spiel oder bestenfalls vor dem Spiel herausfindet, um es auf sich selbst anzupassen.
Ja, und ist halt sozusagen, ist das mehr an Kommunikationsoptionen wirklich ein Gewinn? Mhm. Ja. Macht es die Session besser? Und wenn nicht, dann muss man das halt auch nicht so machen.
Ja, so ein bisschen die Gegenrichtung vom direkter Kommunikation, also direkter verbaler Kommunikation und gar keine In-Character-Ebene, ist die Sparte Petplay, Fairy und Ageplay. Auch das geht komplett ohne Machtgefälle. Und dann ist es ein Safe Space, einfach zum Ausleben des Headspaces. Zum Ausleben des im übertragenen Sinne jetzt In-Character-Seins.
Genau, man braucht halt Leute, die mitspielen, die das bestätigen, die das im Moment annehmen, dass diese Rolle existiert, für den Moment real wahrgenommen wird. Und das müssen aber nicht notwendigerweise Leute sein, die das von oben tun. Mhm. Also man kann da, glaube ich, auch ein bisschen abgrenzen. Es gibt natürlich die Forced Age Play, Pet Play Varianten oder also Alpha-Beta-Dynamiken, Daddy Kink, die stellen das Machtgefälle explizit in den Vordergrund. Aber prinzipiell ist es halt nicht notwendig, um zum Beispiel in einen Pet Space zu kommen. Mhm. Und ja, man kann als dasselbe Pet mit anderen Pets oder Händlern auf Augenhöhe reagieren und man kann dabei sozusagen dasselbe Pet darstellen wie im Machtgefälle mit anderen Leuten. Also es kann sogar kompatibel derselbe Headspace sein, der nur anders angewendet wird.
Genau, also das muss nicht mal ein zeitlicher Unterschied sein. Also man kann einfach diesen Safe Space mit anderen, vielleicht mit anderen Pets oder mit Händlern von anderen, sodass man mit denen keine direkte Beziehung hat und mit denen auf Augenhöhe kommuniziert. Und falls man jemanden dazu hat, hat man halt zum eigenen Händler, zur eigenen Bezugsperson, kann man das Machtgefälle einnehmen.
Ja, wie man halt seinen Charakter halt auch in der Dialogszene, Pen and Paper, ohne bei seiner Spielleitung spielen kann.
Ja.
Und dieselbe Figur dann aber auch in einem spielleitungsgeführten Rollenspiel reinbringen kann, so kann man eben hier auch sozusagen dieselbe Gedankenwelt auf verschiedene Räume anwenden, wenn das eben für einen hilfreich und erreichbar ist.
Ja. Also entsprechend ziehen wir daraus, es heißt absolut nicht, dass es keine Immersion gibt. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, es gibt verschiedene Wünsche und eventuell ist ohne Machtgefälle spielen tatsächlich für die Immersion da, wenn man einfach einen Raum braucht, in dem Headspace zu sein, ohne für jemanden anderen gerade da zu sein. Und die Immersion dient dann halt einfach keinem Machtgefälle.
Wie auch im spielerlosen Rollenspiel kann Immersion durchaus das Ziel sein. Und wie beim BDSM auch, findet das Metagaming dann im Grunde davor und danach statt.
Schließen wir mit BDSM ab für heute und kommen nochmal ein bisschen zu Rollenspielen zurück. Also zu Pen-and-Paper-Rollenspielen. Und wir wollen diese Gelegenheit nutzen, euch ein paar spielleitungslose Rollenspiele vorzustellen. Und zwar sortiert nach Immersionsgehalt und Ziel des Spiels.
Genau, also wenn man sich tief involvieren will, gibt es halt ein paar Spiele, die sich lohnen. Also zum Beispiel Teenage Witch, das ist ein Lyric Game von Avery Alder, Autorin von Monster Hearts zum Beispiel. Und in dem Spiel sagt es, to play this game, you have to be a Teenage Witch. If you aren't already, you have to become one. Was dann auch schon mal ein sehr Lyric-Gamiger Ansatz ist, der was mit den Lesenden und damit Spielenden machen soll. Und das ist ein Solospiel mit Ritualen, die man durchführt im Rahmen eben als Teenager-Hexe, was auch immer das für einen bedeutet. Und dabei ist, sich zu involvieren, das Kernziel.
Magst du das nächste noch machen, weil ich es nicht kenne?
Ja, ansonsten können wir das Starcross nennen. Das ist ein Spiel, da hat man einen Jenga-Turm in der Mitte stehen. Es geht um eine verbotene Liebe und man zieht die Steine aus dem Turm, um sie geheim zu halten. Und immer wenn man miteinander redet, muss man den Turm berühren. Das schafft eine Verbindung zu den Spielenden und zu den Figuren untereinander.
Auch sehr immersiv ist Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen. Ein Drama in einem Mädchenpensionat der 1950er Jahre. Und das geht sehr viel über kleine Minispiele und es ist immer auf die Figuren bezogen, deren Perspektive man einnehmen muss. Also es ist ein Firebrands-Framework und auch da, dadurch, dass man immer die Perspektive einnehmen muss und aus der spielen muss, kann das sehr immersiv sein.
Halt mal, einer meiner liebsten Hipster-Geheimtipps ist Midnight at the Oasis. Das spielt in einer Crossdressing-Bar in den 1990er Jahren. Man ist halt zu einer Party da, wo eine Figur, die vorher nicht lange weg war, zurückkommt und man bewegt seine Figuren über den Plan dieser Bar. Und als ein Gaming, als Journalismus-Spiel will es eben Immersion schaffen und dafür sorgen, dass man sich in die Gefühlswelt des Settings involviert und auch einfach vermittelt, wie die Figuren sich im Moment gefühlt haben, wie sich dieser Moment, dieses halt eben Crossdressing-Szene 1990er angefühlt hat. Also es möchte einen Vibe und ein Gefühl mehr vermitteln als eben konkrete Fakten. Da kriegt man auch ein paar mit, aber eben nur die notwendig sind, um das Spiel zu spielen. Und ja, es gibt halt da aus dem Bereich auf jeden Fall noch ein paar interessante Spiele. Kerstin Rahmen, die Midnight at the Oasis geschrieben hat, hat mit Red Carnations oder Black Grave auch ein Spiel über die Kommune von Paris geschrieben, was halt auch das Gefühl vermitteln soll. Dann gibt es Price of Coal, wo es um Arbeitskampf in den 1930er Jahren in den Kohlerevieren der USA geht. Also das sind halt so Spiele, die eben den historischen Moment und die Gefühle der Leute einfangen möchten. Und das finde ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz. Und alle, die ich genannt habe, sind auch dabei spielleitungslos. Und das Spiel übernimmt eben mit seinen Mechaniken sehr die Rolle, da durchzuleiten.
Und wie man da merkt, wir hatten es vorher schon angesprochen, gerade die immersionsreichen Spiele sind sehr begrenzt in dem, was man damit tut. Also man hat eine kleine Story, die gespielt wird. Das heißt nicht, dass die nicht abwechslungsreich sein können, aber es ist eben ein sehr begrenzter Bereich, in dem man dann dafür tief reingeht.
Genau, weil man improvisiert gemeinsam und man kann nicht eine komplette Geschichte improvisieren. Und bei einem dieser historischen Spiele, wie Fräulein Bernburgs, übrigens auch von Andrea von Blood Bunny Games, und eben Midnight, Red Carnations, übernimmt das Spiel auch bis zu einem gewissen Grad die Aufgabe, Historizität herzustellen. Also die Designenden haben recherchiert und ihre Recherche eben verdichtet als Spielinformation und Regeln, sodass man eben, wenn man das Spiel spielt, ein Gefühl dafür bekommt, wie die Dynamiken funktionieren. also wenn das Design gut ist, was in diesen Fällen ist. Und das sehe ich halt durchaus als einen Vorteil eben, um eine Verbindung herzustellen. Und das ist auch eine Aufgabe, die sonst oft in die Hände der Spielleitung fällt, nämlich zu recherchieren.
Mhm. Kommen wir zum nächsten Block. Viele spielleitungslose Spiele sind eher humorvoll und vermitteln einem dafür Pacing und ein Setup für absurde Situationen. Die Pointe muss man dann selbst gestalten. Da gibt es einmal Fiasco.
Ja, das ist ein Spiel, das Komödien des Scheiterns im Stil der Coen-Brüder umsetzen soll von Jason Morningstar. Und man bekommt Beziehung der Figuren und bespielbare Elemente, die zwischen diesen Figuren stehen, wie halt Wünsche oder Gegenstände geliefert. Und die Spielenden bestimmen im Grunde den Ausgang von Szenen und das Pacing wird durch die Regeln des Spiels bestimmt. Also wie viele Szenen welche Person hat und wo man sich praktisch im Handlungsbogen gerade befindet. Und ja, dadurch, wie die Elemente eingebracht werden, ist das sehr verlässlich, dafür da chaotische Situationen zu schaffen, die sich dann irgendwie in einem Moment des Scheiterns auflösen.
Mhm. Das funktioniert auch sehr zuverlässig, dieses Spiel.
Ja.
Und es ist breiter aufgestellt. Es gibt einfach viele verschiedene Settings, in denen man es spielen kann.
Genau, es benutzt ein Playset-System. Also man kann eben die Elemente, die eingebracht werden, austauschen und dann funktioniert das Spiel praktisch als Engine. Und man kann da dann Settings haben wie eine Polarstation, eine Westernstadt oder eine Vorstadt. Das funktioniert alles mit denselben Spielregeln, aber eben die Elemente, die man zwischen die Figuren legt und aus denen die Figuren erstellt werden, unterscheiden sich. Also das ist halt auch eine leichte Art, Spieldesign zu erkunden, indem man halt solche Playsets herstellt. Es gab da mal auf jeden Fall einen großen Trend, dass sehr, sehr viele Leute ihre eigenen Fiasco-Playsets gemacht haben und auch einige meiner ersten so Design-G-Versuche waren in dem Bereich.
Ja. Und ich muss natürlich noch vorstellen, Millennial Apartment Hunters, das Spiel, wo es zwei verschiedene Rollen gibt. Es gibt eine Person, die eine Maklerin spielt und es gibt mehrere Personen oder auch nur eine Person, die Mietinteressierte spielen. Das Spiel zieht Humor aus den Lebenserfahrungen der Spielenden und dem Bedürfnis, sich an Absurdität zu überbieten. Denn hier ist das Ja-und-Prinzip absolut vorherrschend. Also man hat zwar asymmetrische Rollen, aber keine klassische Spielleiterrolle. Man kann es buchstäblich mit Kaufmannsladen spielen, vergleichen, weil man eben eine Person hat, die etwas verkaufen möchte, nämlich möchte, dass eine Wohnung genommen wird oder eine von mehreren Optionen ausgewählt wird. Und man hat die Interessierten, die gezwungen sind, eine der Wohnungen zu nehmen, die einem dort angeboten werden. Keine davon ist gut.
Genau, die Wohnungen sind alle ganz, ganz scheußlich.
Die Wohnungen sind prinzipiell scheußlich. Und man hat die Möglichkeit, die traumatisierenden Erfahrungen der Wohnungssuche in unserer modernen Zeit in einem Spiel darzustellen und einen katharsischen Moment daraus mitzunehmen.
Genau. Das Spiel übrigens von James Yamato designt. Und ja, es gibt spielleitungslose Spiele, bei denen niemand einen Charakter spielt, sondern gemeinsames Worldbuilding im Mittelpunkt steht. Und es gibt genauso auch Spiele, bei denen sich alle eine Figur teilen. Ein ruhiges Jahr, auch wieder von Avery Alder, ist ein Spiel, wo man sich gemeinsam in einer postapokalyptischen Welt auf einen schweren Winter vorbereitet. Und dabei zeichnet man eine Karte der Umgebung und trifft Entscheidungen über Projekte der Gemeinschaft. Und Spielkarten geben einem dabei Input, um dieses gemeinsame Leben zu gestalten. Und absichtlich werden keine Rollen von Figuren übernommen, sondern eher ja, über die Fraktionen in der Gemeinschaft gesprochen.
Und dann gibt es Lovecraft-esque. Man spielt kosmischen Horror mit einer einzelnen Protagonistin.
Ja, neben dieser gibt es dann noch weitere Rollen. Die eine Rolle beschreibt im Grunde das Grauen, die wichtigsten Handlungselemente, und denen die Kernfigur begegnet. Die anderen übernehmen NSC und tragen Details bei und die Rollen rotieren dabei immer. Sozusagen von Szene zu Szene. Das Ganze würde ich als ein GM-Full-Spiel beschreiben, wo eigentlich alle mal eine Spielleitungsrolle übernehmen und der Rest eben ja weiter rotiert. Und das Ganze ist von Black Armada Games designt worden.
Ja, spielleitungslose Spiele können auch auf Fragen heruntergebrochen werden, die man gegenseitig oder für sich selbst beantwortet. Also sind wir auch wieder bei teilweise Solo-Spielen oder eben Spielen, die darüber funktionieren, dass man sich gegenseitig Fragen stellt, die das Spiel bereitstellt.
South of the Yellow Vampire, Phantom Hutchins ist da ein Beispiel, was mir gut gefallen hat. Man spielt, wie der Titel es schon sagt, die Erinnerung eines 1000 Jahre alten Vampirs. Das Ganze ist ein Journaling-Game, also man führt im Grunde ein Tagebuch und man macht sich also Notizen, Tagebucheinträge für die Figur nach eben Hinweisen, Prompts, die man aus dem Buch bekommt, wie die Geschichte jetzt weitergeht, Fragen, die einem gestellt werden. Und das ist ein bisschen halt so eine Mischung aus Solo-Abenteuer und eben, Briefspiel mit sich selber. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gebracht.
Ich muss sagen, ich finde die Bezeichnung vom Tagebuch führen als Briefspiel mit sich selber ziemlich gut. Ja, kommen wir zu auch Favoriten von uns. Für die Königin und Viva la Queerbar. Das ist aus der Reihe, also es gibt eine ganze Reihe von Rollenspielen, die darauf aufbauen, auf dem Descended from the Queen nach Für die Königin von Alex Roberts.
Ja, Alex Roberts hat übrigens auch Starcross geschrieben, nicht eben.
Und da bestimmt ein Kartendeck, welche Fragen man beantwortet. Also die Karten sind dann jeweils Fragen zugeordnet und durch das Ziehen einer Karte wird festgelegt, welche Frage als nächstes beantwortet werden muss. Das beeinflusst eventuell auch zufällig, wann das Spiel endet. Und es ist keine Vorbereitung notwendig, es ist ein direkter Spielbeginn, man nimmt die Anleitung und kann anfangen. Bei Für die Königin ist es, man spielt das Gefolge einer Königin und muss am Ende entscheiden, ob man ihr die Treue hält. Und bei Viva la Queerbar von Andrea Rick und Sandra Dahlhoff, da spielt man die Crew einer queeren Bar und beschreibt einfach Slice-of-Life-Geschichten, was in dieser Bar so passiert ist über die Jahre oder Jahrzehnte, die es sie schon gibt.
Genau, und im selben Design, also auch Descent from the Queen, haben wir auch Gegen das Monster geschrieben, also ich und Andrea Rick. Ja, man jagt dabei ein Monster und muss sich am Ende entscheiden, ob man es wirklich noch bekämpfen möchte. Es sind sehr verschiedene Vibes und Monster möglich. Und man kann es auch sehr durch die Fragen weiterentwickeln, wie das Monster denn ist, wie die Jagenden sind, was da für eine Beziehung entsteht. Und ja, Vorbilder für uns waren auf jeden Fall Nimona, großartiger Film, gerade bei Netflix, das Computerspiel Shadow of the Colossus oder halt auch Frankenstein, also eben dieses Empathie mit dem Monster als Genre ist da sehr drin. Und wir haben es erfolgreich gecrowdfundet, gerade in den letzten so Versandvorbereitungszügen entsprechend ist es demnächst auch bei Plot Bunny Games zu haben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr euch das Spiel ansieht und wir beide freuen uns, wenn ihr Kommentare hinterlasst, wenn ihr abonniert, wenn ihr den Podcast teilt. Wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das aber natürlich auch sehr privat tun über nerdistyourhobby@gmail.com. Ihr könnt auf der Podigy-Seite von NerdistYourHobby direkt kommentieren. Das braucht manchmal einen Augenblick, bis es freigeschaltet ist, aber alle Kommentare werden gelesen. Genauso könnt ihr natürlich bei Apple Podcasts oder vergleichbaren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Sternewertung hinterlassen und rezensieren. Auch das nehmen wir sehr gerne auf. Wir sind auch auf sozialen Medien zu erreichen, wenn das euer Ziel ist. Wir sind bei Facebook, wir sind auch bei FetLife, wir sind bei Mastodon, wir sind bei Discord und ich persönlich bin auch bei Blue Sky. All das in den Shownotes und auch da freuen wir uns über jeden Kommentar. Erzählt gerne, wie ihr zu spielleitungslosen Spielen oder BDSM auf Augenhöhe steht. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, empfehlt den Podcast weiter. Genauso wie wir eben auch andere Projekte weiterempfehlen, die uns gerade aufgefallen sind, was sich so im Kontext von unterschiedlichen Perspektiven auf Rollenspiel ganz interessant war, ist eine Doku über Jugendsha, die ich letztens gesehen habe. Das sind im Grunde sehr involvierte Krimi-Dinner beziehungsweise Labs in a Box oder Chamber Labs, die in China halt einen sehr, sehr großen Erfolg feiern gerade. Also auf einem Level von, es gibt tausende Firmen, die das anbieten als ein Ding, wo man hingehen kann, so auf so einem Escape Room Level. Und es verbreitet sich mittlerweile auch über die Grenzen Chinas hinaus. Unter anderem in Singapur hat es mittlerweile Vertretungen. Mal gucken, was daraus wird und was man sozusagen aus dem altehrwürdigen Krimi-Dinner noch so rausholen kann als Genre.
Und in diesem Sinne, sag ja, aber, komm runter auf meine Augenhöhe. Und wenn du noch keine Teenager-Hexe bist, werd eine und willkommen in deinem neuen Leben.